This podcast is supported by The Real Real.
You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail?
Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
This podcast is sponsored by Talkspace.
Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself.
When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the number one rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere.
Living a busy life, navigating a long-distance relationship, becoming a first-step father, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Hallo und herzlich willkommen bei Love, Peace and Tofu, dem Podcast, der Position bezieht. Ich möchte hier kurz auf etwas eingehen, was ich eigentlich als selbstverständlich vorausgesetzt habe, aber was es durchaus nicht ist, nämlich selbstverständlich. Für mich wäre es also selbstverständlich, dass ich mich mit meiner Position einfach hinstelle und sage, das gilt für mich und wir können darüber reden. Denn schließlich will ich in einen Diskurs eintreten und das funktioniert nur, wenn ich meinen Standpunkt klar mache, einen durchdachten, reflektierten, mit Fakten unterfütterten oder ich etwas in Frage stelle, was ich für fragwürdig halte. Dann erfolgt eine Republik, ebenso sachlich, durchdacht, reflektiert und mit Fakten hinterlegt oder es kommt eine Antwort auf meine Frage. Von Beleidigungen und persönlichen Attacken, von denen wir wissen, dass sie nur dem Mangel an Sachargumenten zuzuschreiben sind, was leider nicht von mir stammt, sondern von Rosa Luxemburg, aber sie war nun mal eine kluge Frau, vermag zwar jemanden kurzfristig zu erleichtern, aber Diskurs baut darauf keiner auf. Deshalb ist es eigentlich mehr als entbehrlich. Allerdings, das möchte ich nur der Vollständigkeit halber sagen, es gibt in meinen Augen natürlich Positionen, die nicht verhandelbar sind. Zum Beispiel ein Vorgehen, bei dem andere Lebewesen, egal um welches es sich handelt oder wie viele, Leid zugefügt wird, ist zu unterlassen und dies ist nicht verhandelbar. Ansonsten stehe ich für den Diskurs bereit. Dann gibt es noch die Geschichten, die ich erzählte, erlebte, erfahrene und die, die mir berichtet wurden. Die gebe ich weiter. Auch über deren Inhalt, den Aufbau, den Ablauf kann nicht verhandelt werden. Denn diese Geschichte ist aus der Sicht der Protagonistin so passiert, wie ich es nacherzähle. Was für Schlüsse man daraus zieht, in welchen gesellschaftspolitischen Kontext man sich stellt, das wiederum schon. Und dann gibt es noch die persönlichen Erfahrungsberichte, oft auch Erinnerungen. Ich erzähle darin, was ich getan habe, erlebt habe, gedacht habe und warum. Damit will ich keinesfalls sagen, das sei nun das Maß aller Dinge, um es überspitzt zu formulieren, sondern meine ganz persönliche Meinung zu einem spezifischen Thema, mehr nicht. Das ist deshalb wichtig, weil ich für mich einen neuen Ort am liebsten gehend erkunde. Was nicht bedeutet, dass ich jedem anderen, jede andere Fortbewegungsart absprechen möchte oder mich überhaupt darauf einlassen will, irgendjemand zu sagen, wie er etwas zu machen hat, in dem Fall einen neuen Ort erkunden, sondern ich zähle, dass ich das am liebsten gehend mache. Gehend, weil es Entfernungen erlebbar macht. Natürlich, man kann mit Hilfe einer Karte genau ausrechnen, wie weit der Abstand zwischen zwei Punkten ist. Dann habe ich eine Zahl. Diese Zahl hat den Vorteil, dass ich sie mit einer anderen vergleichen kann. Nehmen wir einmal an, ich möchte von einem Ausgangspunkt zu einer ganz bestimmten Adresse gelangen und es gibt verschiedene Möglichkeiten, diese Distanz zu überwinden. Dann werde ich mir, in Unkenntnis der Lage, den Weg heraussuchen, der von der Distanz her der kürzeste ist. Das mache ich, wenn ich es eilig habe, was wohl zumeist zutrifft, was die meisten nachvollziehen können, denke ich. Nun habe ich das große Privileg, ab und an Urlaub zu haben. Auch da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, ihn zu verbringen. Meine persönliche bevorzugte Art ist es, irgendwo hinzufahren, wo es sich lohnt, einige Zeit zu verbringen und die Landschaft gehend zu erleben und kennenzulernen. Mit dem Rucksack unterwegs von Ort zu Ort, um mir selbst einzuteilen, welche Strecke ich in welcher Zeit zurücklege, wo ich einmal Pause einlege oder einen ganzen Tag einfach bleibe und mich nicht fortbewege. Da geht es dann auch nicht um die kürzestmögliche Strecke zwischen zwei Punkten, sondern ich wähle die, die die schönsten Entdeckungen verspricht. Zweimal habe ich das bereits in Irland gemacht. Entschleunigung nennt sich das wohl heutzutage. Natürlich braucht man die längste Zeit. Man kann viel mehr abklappern, wenn man mit dem Auto unterwegs ist. Aber es entgeht einem auch viel, wenn man einfach an allem vorbeirauscht. Aber das Gehen hat nicht nur etwas Meditatives, sondern bietet auch die Möglichkeit, ganz genau hinzusehen. Und das ist es, was ich wollte. Leben und erfahren im menschlichen Tempo sozusagen. Das begann jeweils schon bei der Anreise, mit dem Zug und der Fähre, mit Zwischenaufenthalten, mit dem Erleben der Größe und Weite. Auf der Fähre zwischen Frankreich und Irland kommt recht schnell ein Punkt, an dem man meint, nur mehr vom Wasser umgeben zu sein. Nichts als Wasser. Dabei wirkt alles auf der Karte relativ nahe. Doch selbst diese Distanzen sind für unsere eingeschränkten Sinne schon nicht mehr zu überblicken. Einmal reiste ich im Mai und einmal im September. Beides ist zu empfehlen, wenn man mich fragt um meine Meinung. Und eine kleine Anekdote am Rande, gleich zu Beginn, ich war auf viel Regen eingestellt. Tatsächlich schien bei beiden Gelegenheiten, und ich war immerhin jeweils 14 Tage unterwegs, bis auf einen Tag die Sonne. Was jetzt nicht heißt, dass es immer so sein muss. Ich hatte auf jeden Fall bei beiden Reisen immer jeweils einen Tag Regen und ansonsten Sonnenschein. Das heißt, statt Regengewand brauchte es Sonnencreme. Das macht einen Aufenthalt in Irland nochmals angenehmer. Die erste Reise führte mich nach Dingle Peninsula, also eine Halbinsel, und das zweite Mal zum Ring of Beara, was streng genommen auch eine Halbinsel ist. Zwischen diesen beiden Halbinseln liegt der Ring of Kerry, der viel mehr Menschen ein Begriff ist und als Geheimtipp gehandelt, mittlerweile sehr überlaufen ist. Demgegenüber verirren sich viel weniger TouristInnen auf den Ring of Beara. Nicht zuletzt, weil die Straßen für Busse großteils nicht so bequem zu befahren sind. Außerhalb der Sommersaison ist es sehr ruhig. So umrundete ich beide Halbinseln und im Nachhinein kann ich sagen, dass mir persönlich der Mai lieber war. Denn überall gab es Tierkinder. Schafe mit Lämmern, Kühe mit Kälbern, Ziegen mit Zicklein. Und weil wir gerade von den Tieren sprechen, es ist auch spannend, dass in Irland kaum Tore geschlossen sind. in einem B&B in einem meiner Lieblingsdörfer in Elihis, in der wir 2 Nächte verbrachten, beobachteten wir eines Morgens den Hund, der zum Haus gehörte, wie er vor unserem Frühstück spazieren ging und seine Freunde besuchte und nachher wieder zurückkam, was bei uns wahrscheinlich undenkbar wäre. Gehen, das ist sich in der Landschaft verlieren, sich Schritt für Schritt vertraut machen, Neues entdecken und sich selbst spüren. Das Land zu erwandern, statt es zu durchfahren, womit auch immer, ist ein wenig, nur ein wenig, wie der Unterschied zwischen einem Besuch und einer Invasion. Im Auto hat man nun mal eine gewisse Geschwindigkeit, die einen zwar mehr sehen lässt, aber es bleiben keine Spuren oder weniger. Ich startete jeweils in der Früh und ging den Weg, den ich mir vorgenommen hatte. Zumindest so ungefähr, denn immer wieder gab es Gelegenheiten, wo ich vom Weg abkam, völlig bewusst, weil ich etwas entdeckte, was so nicht vorgesehen war. So fand ich einen See, der so wirkte, als würde er sich direkt ins Meer gießen bzw. daran anschließen. Deshalb ließ ich den vorgesehenen Weg erstmal links liegen und ging zu dem See. Und es zeigte sich, dass noch viel Land dazwischen lag, aber die Perspektive vom beschrittenen Weg aus suggerierte eine Verbundenheit. Immer wieder, und zwar wirklich sehr oft, blieb ich stehen, um Schafe zu beobachten. Lämmer, die spielten, nicht anders als Kinder. Wenn sie einen Menschen sahen, liefen sie schnell zur Mutter. Sie gehören in die Weite, und ich überstieg viele Zäune. Bei meinem ersten Besuch, ein paar Jahre zuvor, gab es noch viel mehr Tore, doch die TouristInnen waren offenbar nicht in der Lage, diese nach dem Durchgang wieder zu schließen. Deshalb wurden Stufen gebaut. Spannend war auch, dass die Schafe plötzlich dastanden, wenn man sich anschickte, eines der verbliebenen Tore zu öffnen. Man musste verdammt gut aufpassen, dass sie nicht einfach mitgingen. Offenbar ist das Gras am Nachbargrund immer interessanter. Es war ein wunderbares Gefühl der Freiheit und der Unaufgeregtheit. Keine Werbeplakate, keine Straßen, nur die Wege und Pfade, manchmal auch nur geahnt, die durch die zwar nicht unberührte, aber doch ruhige Landschaft verliefen. Es gibt keine sonderlich hohen Berge, zumindest wenn man aus einem Land kommt, in dem es hohe Berge gibt. Aber Hügel, und es ist immer wieder beinahe eine Offenbarung, wenn man solch einen Hügel erklimmt. Bis man oben ist, sieht man nur die Spitze, die man erreichen will, und dann genügt ein Schritt, ein letzter, der einem einen atemberaubenden Ausblick verschafft, über die Hügel, die Klippen, das Meer, aus der Enge in die Weite. Man wird sich seiner Kleinheit bewusst, aber auch der Sicherheit, hier zu sein und sonst nichts, mit dem Rucksack, eine Jause im Gepäck, die es ermöglicht, bis zum Abendessen, das man in einem Pub, manchmal auch in einem B&B, wenn dieses es anbietet, einnimmt. Den Halbinseln vorgelagert sind oftmals kleine Inseln, die zumeist unbewohnt sind, so wie zum Beispiel Jersey Island, eine kleine Insel, die man nur mit der Seilbahn erreicht. Aber Achtung, hier haben Tiertransporte Vorrang. Und nein, es sind keine schlimmen Tiertransporte. Die wir beobachtet haben, gingen.
This podcast is supported by The Real Real. You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail?
Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
Sehr gut voran. Die Kuh oder das Schaf steigen ohne Probleme ein, als würden sie es kennen, und es sind auch nur ein paar hundert Meter von einem Ufer zum anderen. Jedenfalls, wenn man also jemanden sieht, der eine Kuh oder Schafe von der einen Seite zur anderen bringen möchte, kann man davon ausgehen, dass dieser Vorrang hat vor dem Menschen. Die Insel selbst ist am Ufer zur Seilbahn hin bewohnt, allerdings sehr spärlich und auch nur, weil die Menschen Geld erhielten, um sich dort anzusiedeln. Der Rest der Insel wird nur von Schafen bevölkert, aber es finden sich auch einige historische, allerdings verfallene, Gebäude. Zum Beispiel eine Kirche, ein Signalturm, etliche Häuser und ein interessanter Friedhof. Eine weitere Ansammlung von Inseln liegen westlichen Endes von Dingle Peninsula. The Great Blasket Island ist die größte unter ihnen. Diese war bis zum Jahr 1953 bewohnt. Die Insel war ohne Strom und sonstigen Komfort der sogenannten modernen Zivilisation. Einen Einblick in die Lebensverhältnisse gibt uns ein Buch von Thomas O. Briamteins, verenglischt Thomas O. Crohan, der von 1857 bis 1937 lebte, und die Autobiografie An Toilein nach Englisch The Island Man Deutsch, Die Boote fahren nicht mehr aus, geschrieben hat. Darin bekommt man einen Einblick in die karge, ja wirklich subsidiäre Lebensweise der Menschen auf dieser Insel, aber auch einen in die Gemeinschaft, die herrschte und auch notwendig war. Es wurde von Annemarie und Heinrich Böll ins Deutsche übersetzt, der übrigens auch lange Jahre in Irland lebte. Das Leben auf Great Blasket Island war ein karges Leben, aber dennoch war die Insel ein Zuhause für Menschen und sie wollten nicht weg. Dennoch wurden sie 1953 von der irischen Regierung dazu gezwungen. Zu dem Zeitpunkt lebten noch 22 Menschen auf Great Blasket Island. Sie wurden evakuiert und auf das Festland gebracht, weil man meinte, die Lebensbedingungen auf den Inseln seien nicht mehr menschenwürdig und zivilisationsgerecht. Nun, abgesehen davon, dass da Menschen über die Köpfe anderer hinweg entscheiden, wo sie sich wohlzufühlen haben, wie viel Zivilisation sie haben müssen, muss man sich vorstellen, dass diese Menschen in dieser Einöde, Einsiedelei über viele Jahre lebten und nun plötzlich in das Gemenge einer Welt geschickt worden sind, die ihnen völlig fremd war, abgesehen von gelegentlichen Arztbesuchen oder zum Einkaufen, waren sie eigentlich kaum am Festland. Dazu kam noch, dass diese Insel, ihre Bewohnerinnen, ein Hort für die gälische Sprache war. Am Festland gab es die allerdings nicht mehr, dank den Engländern, die alles dafür getan haben, dass die irische, das gälische Sprache diskreditiert wurde. Man hat natürlich versucht, nach der Herrschaft der Engländer das wieder auszugleichen, es ist aber nie wirklich gelungen. Jedenfalls ist es offenbar in den Augen der irischen Regierung zivilisationsgerecht, Menschen zu zwingen, ihre Heimat zu verlassen. Und das gerade in einem Land, das Jahrhunderte der Unterdrückung ausgehalten hatte. Die Engländer, die für sehr lange Zeit die Herrscher über Irland waren, gingen sogar so weit, die Iren als keine Weißen zu sehen. Sie standen in ihrer Auslegung zwischen der weißen Herrenrasse und den Schwarzen. Die ersten Sklaven, die verschifft wurden, waren Iren. Eine der schlimmsten Hungersnöte der Geschichte war ebenfalls auf die Vorherrschaft der Engländer zurückzuführen. Was man normalerweise über The Great Famine, die große Hungersnot, in der Schule lernt, ist, dass im Jahr 1845 die Kartoffelernte ausfiel. Da und dort war dann der Nachsatz, dass die Iren offenbar deshalb verhungert sind, weil ihnen nichts anderes einfiel, was sie hätten essen können. Damit klingt mit, die Iren waren so blöd, dass sie nichts kannten außer Kartoffeln. Die Wahrheit ist aber eine ganz andere und zeigt das echte Gesicht des Kapitalismus. Damals eines Kapitalismus, der jede Freiheit kannte. Und das war auch beabsichtigt. Denn sonst wäre es nicht möglich gewesen, dass man Getreide, Butter und Rindfleisch von der Insel wegführt, obwohl dort Menschen hungerten und verhungerten. Diese Schiffe mussten sogar von der Armee geschützt werden. Und man muss sich das auf die Zunge zergehen lassen, das nennt sich dann freier Wettbewerb. Diese große Hungersnot wurde also bewusst von den Engländern herbeigeführt oder zumindest in Kauf genommen. Eigentlich war es ein Genozid, so würde man es heute nennen. 2 Millionen sind ausgewandert und damit war Irland wohl das einzige Land Europas, in dem sich die Bevölkerung verringerte und nicht erhöhte im 19. Jahrhundert. Und 1 Million sind verhungert während dieser Hungersnot. Darunter natürlich auch unzählige Kinder. Mit der Unterdrückung der Menschen ging einher, dass alles, was sie kulturell unterschied, ebenfalls als minderwertig betrachtet wurde, wie die irische Sprache, das Gälische oder die alte Rechtsprechung, die bei genauerer Betrachtung ein sehr fortschrittliches Bild zeigt. Sehr viel fortschrittlicher als die englische. Und wenn man dann auf einem Hügel steht, am besten noch auf einem, wo ein Sanctuary für Esel ist, über das Meer und in die Weite blickt, dann ist es wie ein Ankommen. Beim Wandern kann es passieren, dass einem stundenlang kein Mensch begegnet. Am Abend oder am Nachmittag, je nachdem wann man ankommt, streift man an den typischen farbigen Häusern entlang. Immer wieder finden sich Ateliers. Es wundert mich nicht, dass es so viele KünstlerInnen in diesem Gebiet gibt. Dann setzt man sich, wenn das Wetter passt, im Freien auf eine Bank vor einem Pub und genießt das Bier oder einen Whisky oder beides und ein gutes Essen. Die Suppen, die es eigentlich immer gibt, als Suppe des Tages, und im Zweifel verlegte ich mich auf Side Dishes, also Beilagen, die es vielfältig gibt, aber immer Kartoffeln. Es ist ein gutes Leben. In den Ortschaften gibt es noch etwas, was man bei uns früher als Kreisler bezeichnet hat, also einen Nahversorger. Oftmals ist dieser nicht nur Lebensmittelhändler, sondern auch gleichzeitig Post, Bank etc. Alles auf ein paar wenigen 100 Quadratmetern. Es genügt. Man hat trotzdem, was man braucht. Eine Jause für unterwegs. Man braucht zu wenig, wenn man es genau nimmt. Wenn das Leben so ausgefüllt ist mit Eindrücken und Begegnungen. Da sitzt man also vor dem Pub in der Sonne und die Hauptstraße führt daran vorbei. 2 Autos kommen jeweils von einer anderen Richtung, sie bleiben stehen, kurbeln die Fenster herunter, tratschen. Also die Menschen in den Autos. Alles ist entspannt. Wenn Schafe die Straße queren, dann haben auch diese Vorrang. Es scheint keine Eile zu geben. Die Schattenseite ist, dass die meisten jungen Menschen wegziehen. Hat die erste Generation noch eine Wohnung in der Stadt, in der sie auch ihren Arbeitsplatz haben und ein Haus in ihrem Herkunftsort, den sie jedes Wochenende besuchen, so bleibt die nächste Generation bereits ganz in der Stadt. Ja, es ist verständlich, da es kaum Arbeitsplätze gibt und die Ansprüche an das moderne Leben steigen. Eigentlich gibt es kaum mehr etwas als den Tourismus als Lebensgrundlage. Natürlich will man einen gewissen Komfort nicht vermissen, Das will ich auch niemandem absprechen. Aber er geht auf Kosten der Gemeinschaft. Man braucht hier kein Auto, nicht unbedingt. Die öffentlichen Verkehrsverbindungen sind sehr gut und preiswert. Und wenn diese nicht passen, findet man fast immer jemanden, der einen mitnimmt. Ich habe in diesen Wochen so viele Momente des Staunens und des Überwältigtseins allein durch die Natur erlebt, die mich zur Ruhe kommen ließen, abseits von allem, was unbedingt notwendig scheint, von Hetze und Trubel und Atemlosigkeit. Einfach sein. Der erste Kulturschock traf mich regelmäßig, wenn ich danach in eine Stadt kam, und sei es nur in eine kleine. Plötzlich war alles überlaut und übervoll und bedrückend. Eigentlich wollte ich nicht mehr zurück. Doch so bleibt es mein Rückzugsort und wer weiß, vielleicht nehme ich mir noch die Zeit von einigen Monaten und gehe den Wild Atlantic Way von der Nord- bis zur Südspitze Irlands oder einen ähnlichen Weg irgendwo anders. Egal, wo es mich bei meinen Wanderungen hin verschlägt. Es gibt so wunderbare Orte in Europa, die vielleicht gar nicht weit weg sind. Rückzugsort, Ankunftsort, Sehnsuchtsort. Ort voller Love, Peace and Tofu. Ich freue mich, dass du auch diese Episode bis zum Ende gehört hast. Vielleicht habe ich dich sogar auf den Geschmack gebracht, zu wandern oder Irland zu besuchen oder beides. Schreib mir gern deine Gedanken oder auch deine Erlebnisse vom Wandern oder von Irland oder von beiden in die Kommentare. Und vor allem hör wieder rein, wenn es heißt, hallo und herzlich willkommen bei Love, Peace and Tofu, dem Podcast, der Position bezieht.
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.